Zeit gewinnen, Zeit verlieren ist das Thema der Besinnung heute Abend. Ich lese aus Psalm 90, mit dem wir an diesem Abend willkommen geheißen worden sind. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt die Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt heim, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da früh blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht, vor deinem Angesicht. Darum fahren all unsere Tage dahin, und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, wenn's hochkommt, sind es 80 Jahre, und was ihr Stolz war, ist Mühsal und Qual. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gemeinde, es entspricht wohl kaum unseren Erwartungen heute Abend, über unsere Vergänglichkeit, das Sterben und den Tod nachzudenken. Gewiss, das Jahr ist alt geworden, wie wir sagen. Und wir sagen sogar, das Jahr stirbt. Und ganz gewiss sagen wir, das Jahr ist vergangen und damit ein Jahr unseres Lebens, wie jung oder alt wir auch sein mögen. Auch wissen wir, dass wir alle einmal sterben müssen. Für den heutigen Abend aber wünschen wir uns wohl eher so etwas wie eine besinnliche Lebensfreude. Auch das kommt in diesem Psalm vor. Gegen den Schluss hin heißt es: Sättige uns früh mit deiner Gnade, dass wir frohlocken unser Leben lang. Und fördere das Werk unserer Hände, Herr. Ja, das Werk unserer Hände mögest du fördern. So hören wir die Bibel gern. Die Bibel verdirbt uns nicht die Lebensfreude, im Gegenteil. Sie ist in ihrem Wort selbst Quell des Lebens und der Lebenskraft. Das ist sie auch mit dem Wort, das uns durch diesen Abend begleitet. Denn mit Vergänglichkeit und Sterben konfrontiert zu werden, ist eine Frage der Zeit, die wir haben, der Zeit, in der wir leben. Das Ende eines Jahres macht uns bewusst, dass die Zeit vergeht. Und sie vergeht schnell, zu schnell, wie wir oft sagen. Manche meinen gar, die Zeit vergehe immer schneller. Entweder im Ablauf der Jahrhunderte oder im Lauf des eigenen Lebens. Das kann aber wohl nur ein persönlicher Eindruck sein, denn jeder Tag hat genau gleich viele Stunden und die Woche gleich viele Tage. Und dies seit Menschengedenken. Es ist das Maß der Schöpfung, das Maß, das die Gestirne und ihr Lauf uns setzen, unbeirrt. Und diesem immer gleichen Maß steht unser persönliches Maß gegenüber. Dieses Maß an Zeit. Und dass es dieses persönliche Maß an Zeit gibt, ist die Chance unseres Lebens. Unser Leben ist eingebettet in dieses immer gleiche Maß der Schöpfung und in das ganz andere Maß der Ewigkeit. Das Maß Gottes. Ewigkeit, das Maß Gottes, von dem es heißt, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zeit ist das Maß unseres Lebens und das heißt, unsere Zeit ist bemessen. Das sagen wir gelegentlich in unserem Alltag, wenn uns etwas nicht schnell genug geht. Meine Zeit ist bemessen, sagen wir dann. Dieser Ausspruch ist dann häufig ein Anspruch an den anderen. Und wir wollen ihm damit sagen, er möge uns bitteschön schneller bedienen, schneller machen, weil wir wenig Zeit hätten. Und das stimmt auch meistens. Wir sagen auch, dass wir bei mancher Gelegenheit Zeit gewinnen wollen und dass wir bei anderer Gelegenheit Zeit verlieren würden. Betrachtet man das aber genauer, entdeckt man Merkwürdiges. Wenn wir Zeit gewinnen wollen, beeilen wir uns. Und zwar, wir beeilen uns außerordentlich. Wir gehen schneller, wir fahren schneller, wir nehmen uns weniger Zeit, wir packen viel hinein in einen Tag, in eine Stunde. Am Ende aber haben wir das Gefühl, wir seien gehetzt. Die Zeit sei zu schnell vergangen. Wir haben am Ende gar nicht mehr Zeit. Wir haben keine Zeit gewonnen und wir haben nicht einmal das Gefühl, wir hätten sie gewonnen. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, wir hätten Zeit verloren. Wir hätten keine Zeit. In der Eile haben wir auch noch die Zeit verloren, die wir doch eigentlich gewinnen wollten. Und manchmal, da sagen wir gar, jetzt müssten wir die Zeit totschlagen. Und wundern uns, wenn wir dann keine haben. Was machen wir nur mit der Zeit? Kein Zweifel, wir packen viel hinein in die Zeit, die wir haben. Tun wir es aber nicht, meinen wir, es sei verlorene Zeit gewesen. Zum Beispiel auf das Tram warten oder im Stau stehen. Immer wo wir warten müssen, sei beim Arzt oder in einem Geschäft, dann meinen wir hätten Zeit verloren. Die Sprache im Sport treibt es auf die absolute Höhe. Da wird gefragt, wo man die hundertstel Sekunde hat liegen lassen, ist die Sprache, die zum Sieg gefehlt hat. Man, da lässt man also Zeit liegen. Manchmal sagen wir, man habe uns sogar die Zeit gestohlen. Wer auch immer dazu in der Lage sein mag, gegen unseren Willen in unsere Lebenszeit einzubrechen und uns die Zeit zu stehlen. Unsere Zeit kann man nicht stehlen. Das ist eine blanke Ausrede. Alle Zeit. Geben wir, wie auch immer. Es stimmt etwas nicht mit unserem Verhältnis zur Zeit. Zeit haben, mehr Zeit gewinnen, ist nicht einfach eine Frage der Organisation, des Kalenders, der Planung, sondern eine Frage nach unserem Verhältnis zu Vergänglichkeit und Tod. Es gibt keinen Raum für Zeit in unserem Leben, ohne das Bewusstsein der Vergänglichkeit und des Todes. Wer die Nachricht erhält, er sei schwer krank und möglicherweise mit dem Tode bedroht durch diese Krankheit, er leidet einen Schock. Es ist, als stünde für ihn plötzlich die Zeit still. Auf einmal ist alles anders. Die Zeit scheint bemessen, was sie immer war. Aber plötzlich dringt etwas ins Bewusstsein. Manche geraten in Panik, wollen noch viel hineinpacken in die verbleibende Zeit, Versäumtes noch nachholen. Andere sind wie gelähmt. Sie können sehen, wie Stunden und Tage vergehen, verrinnen und können nichts Rechtes tun. Es erscheint ihnen alles sinnlos. Im Angesicht der Vergänglichkeit erscheint vieles so sinnlos, was sonst unser Leben ausmacht. Es ist also nicht einfach diese Art der Konfrontation mit dem Tod, die uns plötzlich helfen könnte, Zeit zu gewinnen. Und darum ist es nicht von ungefähr, wenn wir die Begegnung mit dieser Frage scheuen, mit der Frage nach Vergänglichkeit und Tod. Aber auch das Knallen von Feuerwerkskörpern und von Sektkorken kann die Wahrheit nicht außer Kraft setzen, dass wir vergehen, wie ein Jahr vergeht, und dass wir sterben müssen. Und es ist eine heilsame Wahrheit, denn sie gibt uns Zeit. Am Bewusstsein, dass unser Leben vergeht und wir sterben müssen, können wir Zeit gewinnen. Und zwar gerade dann und vor allem dann, wenn wir nicht krank und akut vom Tode bedroht sind. Im Angesicht des drohenden Todes entsteht Angst, die uns verschließt. Im Angesicht des Lebens aber, den Tod ernst nehmen, öffnet uns eine Welt, eine ewige Welt. Das Psalmgebet zeigt uns, dass die Frage nach der Zeit nicht neu ist. Schon vor Jahrtausenden hatte ein Mensch das Gefühl, dass die Zeit schnell vergeht. Das stammt aus diesem Psalm, der Satz, denn eilends geht es vorüber, und wir fliegen dahin. Wir fliegen dahin. Vor mehr als 2500 Jahren das Bewusstsein eines Menschen von der Vergänglichkeit seines Lebens. Er hat die Tatsache der Vergänglichkeit und des Todes als Fluch und als Zorn Gottes über uns Menschen erlebt. Und er hat auch festgestellt in diesem Psalm, dass das kaum jemand glauben will. Wir haben ja auch 100 Gründe, die wir angeben, dass die Zeit unseres Lebens wie im Fluge vergeht. Das erste ist die Anforderung des beruflichen Lebens. Wir müssen ja unseren Lebensunterhalt verdienen. Das andere, die Gemeinschaft mit anderen Menschen auf allen Ebenen braucht Zeit. Unerlässlich, unsere Zeit mit der Familie, mit den Freunden und Bekannten bis hin zur Gemeinde. Und da ist natürlich auch in unserem Leben das Bedürfnis nach etwas eigener Zeit ganz für uns selbst, eine kleine Tätigkeit, ein Hobby, das uns irgendeiner Seite unseres Daseins ausfüllt. Und da ist letztlich unser manchmal unbegreiflicher Lebenshunger, der sich mit nichts stillen lassen will, was wir tun, wohin wir auch reisen und rasen, womit wir auch füllen und stopfen. Er will nicht satt werden, dieser Lebenshunger. Denn aus jedem erfüllten Wunsch entstehen augenblicklich neue Wünsche, wie Wilhelm Busch doch so schön gesagt hat. Ein jeder Wunsch, ist er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Das alles trifft zu und ist keine Frage der Schuld. Es ist unser Leben. So ist das Leben. Nun können wir uns darin fügen und uns treiben lassen, bis wir alt sind. Oder uns irgendein Ereignis tatsächlich aus diesem Strom hinaus katapultiert. Es sei eine Krankheit, eine Lebenskrise, im familiären oder beruflichen Zusammenhang. Und dann scheint es, als säßen wir am Ufer des Lebensstromes. Da zieht das Leben an uns vorüber. Und wir bleiben sitzen, müssen zuschauen, wie die anderen leben. Oder wir stellen uns dieser heilsamen Wahrheit und lassen sie ein in unser Herz, indem wir bedenken, dass wir sterben müssen. Mitten im Strom des Vergehens einen Augenblick innehalten, nachdenken. Einen Augenblick all das Notwendige und Überflüssige unseres Lebens nicht mehr voneinander unterscheiden müssen, sondern einfach lassen. Beides zusammen. Das Notwendige und das Überflüssige. Innehalten und nachdenken. Und was geschieht da mit mir? Wo ist mein inneres, verborgenes Gegenüber, das nicht dieser Vergänglichkeit preisgegeben ist? Wer ist der Gott der Ewigkeit, an dem mein Leben im Strom der Zeit einen Augenblick zur Ruhe kommt, zum Stehen kommt, ohne Todesdrohung? Und wenn ein Mensch das ernst nimmt, erlebt er Augenblicke des Sterbens. Auch wenn wir und gerade wenn wir kerngesund sind. Da wird das Bewusstsein, dass wir sterben müssen zum Erleben des Sterbens. Jemand hält uns auf in diesem Strom der Zeit. Einer tritt uns entgegen. So wie einst der Tod uns entgegentritt, tritt uns jetzt der Lebendige entgegen. Wenn all das, was unser Leben ausmacht und ausfüllt, für einen Augenblick seine bestimmende Kraft über uns verliert und wir buchstäblich allein sind, so wie wir im Sterben allein sind und uns die Frage stellen, was jetzt? Der Satz, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ist in der Luther-Übersetzung, die wir gehört haben, aus dem Zusammenhang des ganzen Psalms heraus so gesagt und trifft den Punkt durchaus. In der Sprache des Alten Testaments aber heißt dieser Text wörtlich, Herr, lehre uns unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz gewinnen. Und nun ist hier nicht die Frage, welche Übersetzung uns besser gefällt, uns mehr zusagt. Die eine hebt die andere nicht auf. Es ist vielmehr die Frage, was dieses Wort in uns bewegt oder wie wir auch sagen, was es mit uns macht. Die Tage zählen. Das tun wir zu Genüge, meinen wir. Als Kind zählt man die Tage bis zum nächsten Geburtstag oder bis zu Weihnachten. Manchmal zählt man die Tage bis zur nächsten Prüfung, wenn man in der Schule ist. Manche zählen die Tage bis zu ihrer Pensionierung und wissen schon auf Jahre voraus, wie viele Tage noch und so. Bei einer Abdankung bekommt man als Pfarrer einen Schein in die Hand, auf dem das Alter des Verstorbenen steht. Auf Jahr und Monat und Tag genau. So viele Jahre ist er alt geworden, so viele Monate und so viele Tage. Früher habe ich an die Tage nie gedacht. Aber bei der Gelegenheit habe ich es kennengelernt. Wenn wir doch nur die Tage unseres Lebens so zählen, dass wir ihnen Beachtung schenken. Den Tag zählen heißt, ihn nicht gleich wieder bis zum Rand füllen oder füllen lassen, noch bevor er angebrochen ist. Ihm Bedeutung geben als einem einmaligen Tag unseres Lebens. Es braucht dafür keine besonderen Anlässe. Einfach einem Tag, den wir herausgreifen können, wann immer es uns möglich ist, und ihm eine einmalige Bedeutung in unserem Leben geben. Wo in der Bibel von Zeit die Rede ist, steht in der Sprache der Bibel meist der Tag. Zeit ist in der Bibel Tag, der Tag, ein Tag, ein Schöpfungstag unseres Lebens, unvergleichlich, unwiederholbar, aber vergänglich. Der Tag ist hervorgetreten aus der Ewigkeit, in die begrenzte Zeit, Ausdruck des Ewigen, in der Vergänglichkeit. Das ist der Tag. Nun können wir als der Vergänglichkeit preisgegebene den Tag bis zum Rand füllen, um nachher zu beklagen, die Zeit sei zu schnell vergangen und wir hätten ja nie Zeit, nie genug Zeit. Wir mögen aber auch die Vergänglichkeit des Tages in unserem Herzen tragen, ein Bewusstsein haben und dann auf den Ewigen schauen. Und den Tag, diesen Tag zählen. Der Tag zählt vor ihm, bei uns. Und dann gewinnt der Tag einen Ewigkeitswert. Er geht ein in die Geschichte Gottes mit uns Menschen, weil er unser Gegenüber ist in diesem Tag. Und als solcher geht er ein in die Geschichte unseres Lebens. Wenn wir als Gegenüber unseres Lebens nur die Zeit haben, die eigene Zeit und die der anderen, dann werden wir an unserer Zeit die Zeit verlieren. Die Zeit nimmt keine Rücksicht auf uns. Die Zeit kann uns kein Leben geben. Sie kann nur eins vergehen. Zeit ist ihrem Wesen nach vergänglich, der vergängliche Raum unseres Lebens. Wir haben nicht mehr davon und nicht weniger als andere, in dem uns zugemessenen Maß unserer Jahre. Wir haben nicht viel Zeit und nicht wenig Zeit. Wir haben einfach Zeit, wie sie ist, den Tag, so wie er ist und nicht anders. Wenn wir aber Gott, den Ewigen, in seiner Ewigkeit als Gegenüber haben in unseren Herzen, ihn in uns tragen, darauf achten und ihn ernst nehmen, ihn ersehnen, dann verändert das unsere Zeit. Sie gewinnt ihren Wert trotz der Vergänglichkeit, mitten in unserer Vergänglichkeit. Und dann wird der vergängliche Raum unseres Lebens immer wieder berührt von seiner Ewigkeit. Dann werden wir in der uns zugewiesenen und zugemessenen Zeit sein Walten und seine Herrlichkeit schauen und nicht mehr erdrückt und erschlagen von dem Walten der Menschen um uns und ihrer Herrlichkeit, aber auch nicht mehr vom eigenen Walten und der eigenen Herrlichkeit, die wir Tag für Tag erstreben, in den Zusammenhängen unseres Lebens und damit unsere Zeit füllen. Ich weiß um unsere Zwänge, unseres Alltags. Und Gott weiß das noch viel besser. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, sorgt euch nicht um den morgenden Tag. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Aber er hat auch gesagt, sucht zuerst sein Reich, Gottes Reich. Sucht in eurem Leben das Geheimnis von Gottes verborgenen Reich und nehmt es auf in eure Herzen. Dann wird es Augenblicke in einem Tag geben, die diesem Tag unvergängliche Bedeutung geben. Obwohl wir vielleicht fast in unseren Aufgaben ertrinken, das hindert Gott nicht, hineinzukommen in diesen Tag. Unsere Aufgaben werden vergehen und ihre Erfüllung auch. Neue Aufgaben werden auf uns warten, so wie in wenigen Stunden ein neues Jahr auf uns wartet, das wiederum vergeht. Aber das Geheimnis seines ewigen Lebens in unserem Vergänglichen wird nicht vergehen. Er nimmt unsere Tage mit in seine Ewigkeit. Dann werden wir nicht mehr getrieben in unserem Leben von jenem unstillbaren Hunger nach Leben, den die Zeit nicht stillt. Und noch weniger als das, was wir damit hineinstopfen, bis wir kaum noch atmen können. Dann mag es geschehen, wie es dann in dem Psalm heißt, dass er uns sättigt mit seiner Gnade und wir frohlocken und uns freuen unser Leben lang, mitten in unserer vergänglichen Zeit. Sie ist nicht mehr länger verlorene Zeit, sondern gefunden, vor ihm, aufgenommen in seiner Ewigkeit. Nein, Vergänglichkeit und Tod sind nicht Ausdruck von Gottes Zorn, wie der Psalmist es gemeint hat. Von Gottes Zorn über uns Menschen, wie es immer wieder gedeutet wurde in der Geschichte. Nein, Vergänglichkeit und Tod sind Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Stellt euch vor, wir dürften nicht mehr sterben. Stellt euch vor, wir könnten nicht mehr sterben. Das wäre die Hölle auf Erden. Nein, Vergänglichkeit und Sterben sind Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit mit uns Menschen. Und wie heißt es am Anfang der Bibel, dass der Mensch nicht ewig lebe auf dieser Erde, in dieser Vergänglichkeit. Nicht ewig lebe in seiner Verlorenheit. Und das ist unser Problem mit der verlorenen Zeit. Verlorene Zeit haben wir, weil wir verlorene Menschen sind. Das gibt uns das Lebensgefühl des Verlorenseins. Gottes Ewigkeit aber gibt uns ein Gefühl des Lebens. Denn mit diesem Satz, als Gott beschlossen hat, dass der Mensch nicht ewig lebe, nachdem er gefallen ist in seiner Verlorenheit, hat er begonnen mit seiner Geschichte des Heils. In jenem Augenblick hat dieses Werben Gottes um uns Menschen begonnen für ein anderes, ein neues Leben, eine neue Dimension unseres Daseins, mitten in unserem Dasein. Mit diesem Satz hat die Heilsgeschichte Gottes in der Zeit begonnen, die Geschichte, in der er uns Menschen sucht, unser Herz zu gewinnen für sein Reich, sein ewiges Reich, das nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist und in dem der Tod keine Macht über uns hat. Lasst uns diesem Gott unser Vertrauen schenken in der Zeit, die uns gegeben ist. Amen. Wir beten zu dir, Gott, der du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu dir, in dem ganz anderen Maß, das uns nicht zugänglich ist. Und wir beten zu dir als vergängliche Menschen, die in deinen Augen wert geachtet sind, hochgeachtet, dass du dein Heiligstes, dein Kostbarstes zu uns gegeben hast, für uns gegeben hast. Mitten in Vergänglichkeit und Tod. Im Tod deines Sohnes hast du aufgebrochen, was uns der Verlorenheit preisgibt, und uns eine Tür geöffnet zu deiner verborgenen Ewigkeit. Gott, öffne uns die Augen in dieser Zeit. Komm uns zu Hilfe und erinnere uns daran, dass unser Vergehen Ausdruck deiner Barmherzigkeit ist, denn in diesem unserem Vergehen willst du selbst uns begegnen und uns erheben, nicht nur zu deinen Geschöpfen, sondern zu deinen Söhnen und Töchtern, zu deinem Eigen. Danke für dein ewiges Wort. Lass es mit uns gehen durch diese Nacht, in ein neues Jahr, und ruf es uns durch deinen Geist in Erinnerung, mitten in unserer Zeit, dass unsere Zeit deine Zeit in unserem Leben werde. Amen.